besser wird's nicht. Selbstzweifler trifft Strichzeichner.
Herzlich willkommen zu Besser wird's nicht, dem Podcast, für den wir uns extra Zeit in unserem dicht getakteten Terminkalender freigeschaufelt haben. Mein Name ist wie immer Tobias Krieg und Freitag Vogel und ich spreche mit
Oliver Vnuk und ich bin so gestresst. Wir sind ja der transparente Podcast und es ist so, dass wir schon eine Folge aufgezeichnet haben, aber ich bin natürlich der absolute Technik-Honk und habe auf Play statt auf Aufnahme gedrückt. Und das heißt, die ersten 10 Minuten, die sind uns verloren gegangen. Und jetzt
ja.
Wollen wir nicht so tun, als würden wir das einfach nochmal nachsprechen. Aber wir machen nochmal einen Ansatz bis zur Minute 10. Und dann haben wir das restliche gesicherte Material, was dann abgespielt wird. Aber wir müssen den Anfang nochmal machen. Und ich hatte eine Geschichte, weil ich tatsächlich heute Nacht, ich bin super kaputt. Wir haben ja vorhin schon geklärt, in dem Teil, der jetzt nicht gesichert wurde, dass es dir ganz gut geht. Jetzt aber zu mir. Ich konnte heute Nacht nicht schlafen, weil ich wohne in einem kleinen Holzhäuschen in Oberbayern und auf dem Land irgendwo draußen. Und ich habe seit ein paar Tagen so ein komisches Geräusch draußen. Irgendwas grunzt die ganze Nacht seit ein paar Tagen. So. Dann gab es noch eine zweite Stimme, die war so. Sowas. Und ich weiß nicht, was es ist. Und es macht mich wahnsinnig. Ich wache davon auf. Wir können nicht schlafen richtig. Das ist wirklich ein Thema. Und deswegen wollte ich das nochmal zum Thema machen, weil ich Rat brauche von den Zuhörern, die mal reinschreiben sollten, was es ist. Sind das fickende Igel? Sind das Aliens? Oder keine Ahnung was.
Geister?
Ja, und ich habe mich natürlich auch nicht getraut, mit Taschenlampe da rauszugehen und zu gucken, ehrlich gesagt.
Ja. Okay. Also ich finde, du hast es diesmal noch besser nachgespielt als beim ersten Mal. Also, wenn es dafür nicht den Podcastpreis gibt, dann weiß ich auch nicht.
Ja. Aber ich frage mich wirklich, was es sein kann. Also es ist Mitte November, vielleicht habe ich schon gedacht, dass sich da irgendein Viech irgendwie Winterschlafhäuschen baut. Ich bin natürlich auch naturmäßig, ich habe 20 Jahre in Berlin gelebt und vorher in München City. Also bin naturmäßig auch wirklich schlecht bewandert.
Aber in Berlin sind doch die Füchse unterwegs.
Ja, aber ein Fuchs schreit nicht so komisch. Und Wildschweine ist es auch nicht, dafür ist hier zu wenig Wald.
Ja.
Also das habe ich so, was habe ich noch nie gehört.
Ha. Ja, das ist spannend.
Es klingt so schnarchend, aber es ist auch kein Hund oder so. Aber es klingt so ganz, und es ist extrem laut, also wirklich richtig laut.
Wir sind nicht nur der Service-Podcast für euch, sondern ihr seid auch die Service-HörerInnen für uns. Bitte rettet den Schlaf dieses Mannes.
Ja.
Der muss doch noch eine Weile funktionieren.
Vor allem, weil es mit meinem Schlaf nicht so, ich bin da nicht so toll aufgestellt, ehrlich gesagt. Meine Schlafhygiene ist nicht so besonders. Aber das stört mich natürlich noch extrem, weil ich auch seit ich Kinder habe, so oder so, so ein sehr, nicht so einen tiefen Schlaf habe, ne? Sondern dass ich immer bei jedem Geräusch eigentlich aufwache. Und das ist jetzt extrem störend. Also falls es da Tipps und Tricks gibt oder ich mir vielleicht so einen Kampfanzug anlegen sollte und mal nachts irgendwie rausgehe, um mal zu gucken, was da ist, bitte helft mir.
Vielleicht brauchst du auch einen Panic Room, in dem du dann schlafen gehst oder irgendwie so einen Prepper-mäßigen Raum.
Ja, ich habe auch schon gedacht, vielleicht ist es E.T. oder so, ne? Vielleicht bin ich der kleine Elliot, oder wie hieß der Junge bei E.T.? Elliot?
Ja, genau. Der hieß so.
Ja, genau. Ja. Und vielleicht bin ich berufen oder so. Mal gucken. Also ich hoffe wirklich, dass das jetzt aufhört, sonst muss ich mir mal ein Luftgewehr besorgen oder so.
Besser wird's nicht der Waffennarren-Podcast. Ja. ansonsten haben wir gerade schon die neue Mockumentary der Deutschen Bahn lobend erwähnt. Das wollen wir zumindest auch nochmal auf der Aufnahme haben. Gefällt uns beiden sehr gut.
Sehr gut. Gemacht von Arne Feldhusen, unserem Regisseur von Stromberg. Deswegen habe ich, als ich das gesehen habe, sofort gedacht, Moment, das kenne ich. Also diesen Stil, das kann nur einer.
Genau. Wir finden, denke ich, weiterhin, dass die Bahn ihren Shit together kriegen soll, wie wir jungen Leute sagen. Aber gleichzeitig ist ja vielleicht trotzdem noch Platz für so eine amüsante Serie, zumal Anke Engelke mitspielt. Ja, das hat uns sehr gut gefallen, haben wir das auch nochmal gesagt. Ich weiß nicht, ob wir exakt 10 Minuten nochmal aufnehmen können, die wir dann vorne an die Folge dranheften. Vielleicht sind diese 6 Minuten brutto ja auch ausreichend, damit es sich jetzt wie eine runde Episode anfühlt. Ihr merkt es nicht, aber jetzt kommt ein Schnitt und dann reisen wir in die Vergangenheit zurück, obwohl das, was ihr jetzt als nächstes hören werdet, für euch in der Zukunft stattfindet. Das ist der absolute Wahnsinn. Wir biegen und brechen das Raum-Zeit-Kontinuum. Das ist das Besser wird's nicht Qualitätsversprechen.
Beam me up, Scotty.
Das war unsere Kategorie. Das lockere Geplänkel. Jetzt geht's unlocker weiter, sogar sehr unlocker. Es geht um das Thema Stress. Ich überfordere die Leute jetzt vielleicht ein bisschen, aber ich muss ihnen direkt die nächste Kategorie um die Ohren hauen, für die ich mir auch noch keinen Jingle überlegt habe. Die Kategorie lautet nämlich da habe ich nämlich was sehr Aktuelles gefunden, die kleine Wissensecke. So, Thema Stress. Da habe ich nämlich einen ganz aktuellen Bericht aus der Deutschen Ärztezeitung gefunden. Der ist wirklich eine Woche alt vielleicht. Eine Mehrheit der Deutschen sieht sich in der Stressfalle. In einer heute veröffentlichten Studie gaben 82% der Befragten an, zumindest gelegentlich große Anspannungen und Belastungen. Gelegentlich großen Anspannungen und Belastungen ausgesetzt zu sein. Die Hälfte davon, 41%, steht nach eigenem Bekunden sogar häufig oder sehr häufig unter Druck. Und viele sind auch der Auffassung, der Stress habe in den letzten Jahren zugenommen. Ich weiß nicht, woran es liegen könnte, vielleicht an allem.
Die sind doch alle nichts mehr gewohnt, diese Luschen und Weicheier.
Oh, das ist ein interessantes Thema. Ja, Stress, das verfolgt dich nicht nur in den letzten Jahren schon ein bisschen länger bereits, denn du bezeichnest dich ja selber als Workaholic, du machst dir also auch Stress. Deswegen war das auch ein wichtiges Thema für dich, was du in deinem Buch und unserem Buch, wie auch immer, gerne verarbeiten wolltest. Ja, was fällt dir zum Thema Stress ein? Warum ist das so ein wichtiges Thema in deinem Leben?
Boah, ganz, ganz viel. Ja, weil, also es ist ja immer die Frage, was ist genau Stress? Wie definiert man den? Und ist einfach, bin ich schon gestresst, wenn ich sehr, sehr viel zu tun habe und Berge von Arbeit vor mir habe und der Berg beim Feierabend noch nicht abgearbeitet ist und ich schon weiß, was als nächstes kommt und ich mich davon und meine Gedanken davon beeinflusst lasse, ist das schon Stress? Oder ist Stress, also laut Definition bedeutet Stress ja auch, wenn man an einem Ort ist, an dem man nicht sein will und Dinge tun muss, die man nicht tun will, dann entsteht negativer Stress. Das wäre bei mir jetzt nicht der Fall, weil ich habe zwar das Gefühl, viel Arbeit zu haben, auch manchmal ist es sehr stressig, weil man extrem viel Energie braucht und kaputt ist und auch nicht merkt, dass die Arbeit weniger wird.
Ja.
Aber da weiß ich eben nicht, ob das negativer Stress ist. Ich weiß nur, dass alle Menschen um mich herum sagen, ich soll weniger machen. Ich sehe, dass ich immer älter werde und auch manchmal müde, sehr müde ausschaue und kaputt aussehe.
Das liegt aber am Spuk in deinem Haus. Okay.
Ja, das kann auch sein. Aber ich weiß es nicht. Workaholic, ja. Also ja, also laut Definition bestimmt. Also wie viele Stunden arbeitest du am Tag?
Ja, das ist als Künstler immer schwer zu sagen, weil das Gehirn ja weiterarbeitet, wenn bereits Feierabend ist. Ich finde die Unterscheidung zwischen Eustress und Distress ganz hilfreich. Ne? Eustress ist positiver Stress, Distress ist negativer Stress. Also der positive Stress ist der, der zwar den Körper und die Psyche fordert, aber sich letzten Endes positiv auswirkt und gut anfühlt. Und Distress ist genau das Gegenteil, fühlt sich scheiße an, macht einem das Leben kaputt. So, und
also das kann es ja eigentlich nur geben, wenn du was machst, was du nicht magst.
Wobei man das ja auch teilweise, da nicht die Wahl hat. Also für mich, Eustress löst, also kreative Arbeit löst Eustress in mir aus, es sei denn, ich habe eine ganz, ganz üble Deadline, die ich einhalten muss. Und Distress empfinde ich zum Beispiel bei allem, was mit Bürokratie und Finanzamt und so weiter zu tun hat. Oder was ich zum Beispiel gar nicht mag, aber ja tun muss, ist regelmäßig Werbung zu machen für alles Mögliche.
Mhm.
Und sich dann in dem ganzen Social-Media-Geschrei, wo jeder versucht, den anderen zu übertönen, zu versuchen, mit meiner Werbebotschaft durchzusetzen. Hallo, ich trete dann und dann da und da auf oder habe das und das Buch rausgebracht.
Mhm.
Das sind dann doch eher die Seiten, auf die ich gerne verzichten könnte, aber nicht verzichten kann. Genau.
Ja, aber das ist natürlich auch, weil man sich ja selber den Erwartungsdruck macht, ne? Also Stress ist sozusagen das Abfallprodukt von der eigenen Erwartung an einen selbst auch so ein bisschen, ne? Also, dass man sich selbst gerecht werden will, gerade als Künstler, möchtest du ja, hast du ein bestimmtes Bild von dir, dem du dann halt hinterher rennst. Also Verkaufszahlen, Besucherzahlen bei irgendwelchen Auftritten, vielleicht auch in meinem Fall Einschaltquote, dass man wieder engagiert wird, sowas, ne? Das ist das sozusagen, weil man dem Bild von sich selbst entsprechen will und natürlich davon leben muss. Das ist ja auch ganz klar, das kommt natürlich noch schwerwiegend dazu. Aber wenn das so einigermaßen geklärt ist, was natürlich in den seltensten Fällen in einem Künstlerleben ist, dann kommt aber natürlich auch das eigene Bild dazu, ne? Den Rahmen, den man sich gegeben hat und dem man auch entsprechen will und aus dem man nicht fallen will. Nicht nur, wie man sich selber sieht, sondern wie man auch möchte, dass die anderen einsehen. Die Eltern, die immer sagen, das, was du machst, ist brotlose Kunst.
Mhm, ja.
zum Beispiel, also jetzt nicht in meinem Fall, aber das war mal früher so bei mir.
Mhm.
Oder die Familie, die es zu ernähren gilt oder den Freundeskreis, vor dem man glaubt, sich eventuell rechtfertigen zu müssen mit dem, was man tut und so.
Mhm.
Das kann natürlich sehr großen Stress verursachen.
Ja.
Ja. Ich weiß gar nicht jetzt so dieses, also ich weiß gar nicht, was mich mehr stressen würde, wenn ich jetzt, wenn es heißen würde, ich dürfte jetzt nicht mehr arbeiten und müsste jetzt 10 Wochen in Urlaub fahren oder mein Alltag. Also ich glaube, ich wäre wesentlich gestresster, ab einem gewissen Punkt nicht mehr arbeiten zu dürfen.
Mhm.
Das würde mich wahnsinnig stressen, weil ich würde implodieren. Ja.
Das glaube ich sofort.
Und ich habe heute mal drüber nachgedacht, wie viele Stunden ich am Tag arbeite. Und ich denke, also es klingt krass, aber also 14, 15 Stunden auf jeden Fall am Tag, wo ich beschäftigt bin mit dem, was ich, also was Nutzen für meinen Beruf hat. Oder das würde ich schon sagen, doch. Also, dass ich außer 3, 4 Stunden am Tag eigentlich, wo ich mich vielleicht nicht aktiv damit beschäftige, aber ansonsten bin ich eigentlich mal mit meinem Beruf beschäftigt oder mit meinem Berufsbild.
Ja, man sagt ja immer, dass man dann von Sucht sprechen kann, wenn man unter seinem eigenen Verhalten leidet. Also sagen wir mal Sexsucht beispielsweise. Es gibt Leute, die sehr umtriebig sind, was das angeht, aber die Spaß haben und die da komplett mit sich im Reinen sind. Und es gibt Leute, die unter ihrem eigenen Sexualverhalten leiden. Also das ist das erste Beispiel, was mir jetzt so in den Kopf geschossen ist, aber das betrifft alles Mögliche, ob es jetzt irgendwie stoffgebundene oder Verhaltenssüchte sind. Und
wie hast du das in den Griff bekommen?
Ja gut, ich war halt im Betty Ford Center. War verdammt teuer, ich arbeite immer noch die Schulden ab. Aber gut, ich lebe seit locker 3 Wochen enthaltsam. Also
klopf auf Holz. Und deswegen haben auch deine Strichmännchen keine sichtbaren Geschlechtsteile mehr.
Ja.
Früher hast du ja nur Fallen gemalt.
Richtig, genau. Ich habe mich selber zu sehr erregt, indem ich das gezeichnet habe.
Ja.
Nee, das
ja, es ist gut, dass du weg bist davon.
Dazu hat mein Therapeut mir auch zugeraten in der Kunsttherapie.
Sehr gut.
Ja.
Mhm.
Wie ist das bei dir? Denn wenn man jetzt wirklich mal überlegt, bist du Workaholic oder nicht? Ich würde jetzt bei der reinen Stundenzahl, die du arbeitest, wirklich davon ausgehen. Aber ich höre jetzt aber auch zwischen den Zeilen heraus, du machst das zwar, aber du scheinst nicht darunter zu leiden, sondern scheinst ganz happy zu sein.
Nee, ganz happy weiß ich nicht, aber ich kenne es halt nicht anders. Ich mache das, seit ich im Grunde genommen mich mit diesem Beruf beschäftige, seit ich so 15 bin. Gut, da war natürlich noch Schule und alles, aber seit ich auf der Schauspielschule bin oder war, seit ich auf der Schauspielschule war, da war ich 20. Ja, ich mache das halt seit 30 Jahren jetzt, ne? Also das ist halt eine. Und früher war es natürlich dieser Existenzdruck, dass man gesagt hat, man muss dauerhaft irgendwie in Bewegung sein. Und dann, als ich es nicht mehr ausgehalten habe, zu warten, auf Engagements zu warten, habe ich halt angefangen, selber proaktiv zu agieren, indem ich geschrieben habe, indem ich Dinge selber aufgeführt habe, indem ich versucht habe, mich bei Synchronstudios zu bewerben, bei Hörspielstudios, keine Ahnung, ich habe halt versucht, auf allen Ebenen, die dieser Beruf hergibt, aktiv zu werden und ein zweites und ein drittes und ein viertes Standbein aufzubauen. Also beschäftige mich auch noch mit anderen Themen außerhalb der Kulturbranche und versuche da auch noch irgendwie ein Einkommen zu generieren.
Ja.
Und weil ich mich nicht verlassen will auf eine Sache und vor allem mich nicht verlassen will auf den Geschmack von anderen. Also in meinem Beruf bist du ja davon abhängig, dass du den Leuten gefällst. Also irgendeinem Caster, einem Produzenten, einem Regisseur, der, weiß ich nicht, ich war auch selber öfters bei so Casting-Prozessen dabei. Das ist sehr menschenunwürdig, wie da gesprochen wird. Ne? Mhm. Also, guck mal, was für Zähne der hat. Der ist aber alt geworden.
Alter, ach, wieder
Mensch,
wirklich.
Der ist aber fett geworden und so. Und dann, da wird sehr, sehr nach Äußerlichkeit gegangen.
In deiner Gegenwart?
So. Nein, nicht in meiner Gegenwart, aber okay. Da wird darüber gesprochen.
Ja.
So, ne? Also es wird, gerade Alter oder Veränderung des Äußeren spielt natürlich eine wesentliche Rolle in dem Geschäft.
Klar.
Und davon willst du dich irgendwann nicht mehr abhängig machen und deswegen mache ich die Dinge, die ich mache. Also ich war zum Beispiel sehr positiver Stress. Ich habe vor wenigen Tagen war ich in der Location in der Pasinger Fabrik, wo wir auch unsere Buchpremiere am 29. Januar machen werden.
Ja.
Und habe meinen Soloabend gespielt.
Mhm.
Fnuk denkt laut und liest was vor. Und es war super schön, es war knallevoll.
Mhm.
Und natürlich habe ich einen Puls von schieß mich tot, wenn ich kurz bevor ich auf die Bühne gehe. Und es stresst mich auch. Ich habe auch neue Texte ausprobiert. Im Übrigen habe ich den Text Stress zum ersten Mal gespielt.
Ah ja.
Der sehr, sehr, sehr privat ist und sehr, da lasse ich schon echt die Hosen runter und so. Und das ist dann aber wieder ein super positiver Stress. Also das erfordert die Konzentration eines ganzen Tages. Und ich bin am nächsten Tag auch wirklich kaputt. Ich hätte ja eigentlich so Elternarbeit machen müssen in der Schule meines Sohnes und so.
Mhm.
Aber ich konnte da nicht hin. Ich war echt total platt.
Ich kenne das.
Weil ich da so viel gebe an dem Abend. Und ich bin das aber eigentlich nicht gewohnt. Wenn ich drehe zum Beispiel, also strengt mich das null an.
Mhm.
Aber an so einem Tag, ich merke das auch dann, wie ich richtig arbeite und emotional auch bin und so. Und so transparent werde, also emotional. Und es ist so richtig anstrengend. Und ich merke dann aber, wie die Leute rausgehen und schaust den leuchtenden Augen und die sagen, ich weiß nicht, einer kam zu mir, ein Typ, und hat gemeint, ja, also er wusste ja gar nicht, was ihn da erwartet. Aber das, was er da jetzt bekommen hat, also damit hätte er überhaupt nicht gerechnet.
Mhm.
Und das finde ich total toll.
Klingt gut,
da freue ich mich drüber.
Ja, ja.
Und das ist dann positiver Stress. Also das mache ich total gerne, weil es halt was ist, was ganz nah an mir dran ist, also was ganz nah an meinem Potenzial ist. Und ich glaube, das wird dir ja auch nicht anders gehen. Ne? Du warst ja früher, dein ehemaliger Job, ich weiß nicht, ob du das erzählen willst, was du vorher gemacht hast. So, das hat dich ja wahrscheinlich anders gestresst als jetzt so ein Abgabetermin für ein eigenes Buch, oder?
Ja, das stimmt. Zumal ich sehr viel im telefonischen Kundenservice gearbeitet habe und da ist da wirklich ein Anruf nach dem anderen eingegangen und immer ist irgendwas schiefgelaufen. Ne? Also das,
ja.
Die 99% der Fälle, wo alles glatt läuft, die kriegt man dann ja nicht mit, wenn man im Service arbeitet. Die Zeit hat mich sehr geprägt und aus der habe ich sehr viel mitgenommen, aber ich bin auch verdammt froh, es nicht mehr machen zu müssen. In dem Fall, ob man jetzt sagt Eustress oder Distress, ist es aber ja ein Stress, der auf Sachzwänge zurückgeht. Also das heißt, man muss arbeiten, weil man von irgendwas leben muss. Bei der Frage, ob man jetzt ein Workaholic ist oder nicht, ist eher, da geht es dann ja eher darum, könnte man theoretisch es anders machen, schafft es aber nicht und löst das eigene Verhalten auch, das eigene Arbeitsverhalten dann auch irgendwas Negatives aus. Ich meine, ich will jetzt hier nicht, wir hatten das Thema Psychoanalyse schon, ne? Ich will jetzt gar nicht so tief reingehen, aber weil du dich selber so nennst, also würdest du, wenn jetzt eine gute Fee käme und die gute Fee, die würde dir anbieten, dass du einfach deiner psychischen Verfassung her in der Lage bist, etwas ruhiger angehen zu lassen. Nicht so, dass du in finanzielle Schwierigkeiten gerätst oder so, sondern einfach nur, dass dein Arbeitstag vielleicht nicht 14 Stunden dauert. Würdest du dir diesen Wunsch oder würdest du dir das erfüllen lassen von dieser guten Fee?
Ja, aber es wäre die Frage, was es dazu bräuchte. Und ich glaube, es bräuchte dazu tatsächlich andere Menschen in meinem nächsten Umfeld. Also ich bin ja alleinlebend. Und natürlich, wenn ich eines meiner Kinder da habe, dann mache ich das natürlich nicht mit den 14 Stunden.
Ja.
Aber ansonsten will diese Zeit allein halt gefüllt werden. Und ich wüsste jetzt nicht, also ich bin halt niemand, der so gerne im Garten arbeitet und ich mache halt, was gemacht werden muss, aber ich bin jetzt keiner, der jetzt hier noch irgendwie Freude dran hat, ein Hochbeet oder irgendwie, keine Ahnung, was anzulegen. Ich bin auch keiner, der wahnsinnig gerne jetzt sich entspannt und Bücher liest, sondern ich will, oder Fernseh guckt oder so, sondern ich will halt, also ich habe schon das Verlangen, dann die Zeit kreativ zu nutzen. Und wenn diese gute Fee käme, dann müsste sie mir entweder eine Herzdame hinstellen, wo ich mich wirklich dann entspannen kann und das Handy in die Ecke werfe und nur noch Kerzen ziehen will und keine Ahnung, essen, kochen, Sex ausruhen und lange ausschlafen. Aber alleine habe ich dann nicht so ein Gespür für mich und was mir gut tut. Also wenn eine Freundin zu mir sagt, irgendwie, das ist dir, also mach's dir doch schön, wenn ich alleine bin, ja. Und dann weiß ich immer gar nicht so richtig, was sie meint. Also klar kann ich mir irgendwie eine Kerze anmachen und mich irgendwie hinsetzen. Ja, aber dann denke ich so, ja, jetzt muss man ja irgendwas tun. Und dann tue ich halt was. Oder mir fällt irgendwas ein und ich schreibe es dann auf oder ich eine Geschichte oder so. Also ich glaube schon, dass ich mich halt als Geschichtenerzähler an sich definiere und dass das meine Lebensaufgabe ist und dass es schwer ist, die zu ignorieren, wenn ich mit mir alleine bin.
Wobei viele Schriftsteller ja empfehlen, dass man als jemand, der schreibt, nicht nur viel schreiben, sondern auch viel lesen sollte. Also man könnte natürlich das auch so betrachten.
Ja, oder auch leben, ne? Dass man auch weiß, also dass man auch was zum Schreiben hat. Und was erlebt, ne?
Genau,
ja, klar.
Genau. Ja. Also das wäre jetzt zum Beispiel meine Art, die freie Zeit zu füllen, mal abgesehen davon, dass ich natürlich einen kleinen Sohn habe, der viel fordert, völlig zu Recht. Aber ich bin halt auch, ich habe auch überhaupt kein Problem damit, mich lange hinzusetzen, was zu lesen, mir Filme anzuschauen. Ich denke auch immer, so wenig Lebenszeit, so viele gute Bücher, so viele gute Filme. Das ist ja eigentlich auch schon wieder die Tragödie, dass man irgendwann von dieser Welt geht und man hat nur einen Bruchteil von dem, was einen theoretisch interessiert hätte, mitbekommen. Also, aber man könnte das theoretisch, wenn man das jetzt so sieht, auch als eine Form von Arbeit sehen. Also, dass man sich sozusagen mit Wissen und Kultur auflädt, um selber dann seine eigene Arbeit damit machen zu können, wo dann ja auch jeder so seine...
Witzig, das habe ich ja überhaupt nicht, dass ich das Gefühl habe, also Regret zu empfinden, wenn ich von dieser Welt gehe und so wenig konsumiert zu haben, das habe ich ja gar nicht, ganz im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, ich habe mir viel zu viel Scheiße reingeballert.
Ich meine nicht Scheiße, ne? Ich meine gute Sachen.
Ja, oder halt aber auch viel zu viel Zeit mit irgendwelchen Computerspielen verbracht oder viel zu viel Serien geguckt oder so. Also ich hätte diese Zeit viel besser nutzen können. Also mit anderen Menschen oder mit mir selbst.
Okay. Gut, es ist natürlich eine Frage der Prioritätensetzung. Also ich find's wunderschön, ne, in dieser Welt, in der vieles auch aktuell vor die Hunde geht, dass es da Menschen gibt, die mit ihrer ganzen Liebe und ihrer ganzen Kreativität irgendwas Schönes schaffen und irgendwie so eine Gegenwelt zu dem schaffen, was alles schief läuft. So. Deswegen weiß ich, eine gute Serie, einen guten Film, aber auch ein gutes Computerspiel, was ja auch eine eigene Kunstform sein kann, sehr zu schätzen. Aber klar, also das, wie gesagt, das ist eine Frage des persönlichen Geschmacks und der persönlichen Prioritätensetzung. Ich glaube schon, dass ich dazu in der Lage wäre, irgendwann einmal wirklich in Rente zu gehen und zu sagen, so, das war es jetzt von meiner Seite aus. Jetzt setze ich mich irgendwo hin und arbeite meinen gigantischen Bücherstapel ab.
Echt? Nee, das könnte ich nicht. Also jetzt gerade zum Beispiel, hier mit diesem Bühnenprogramm, also mit diesem Texte vorlesen oder Texte spielen, Themen, die mir durch den Kopf gehen, deswegen auch dieser beschissen, also dieser komische Titel, Vnuk denkt laut und liest was vor, das ist, der sagt ja also genau das, was ich da tue,
mhm,
und verspricht nicht mehr oder weniger, und das habe ich schon vorzumachen, bis ich umfalle.
Mhm. Okay.
Also das wäre meine Traumvorstellung irgendwie, wenn das mit dem Filmen oder so vielleicht nicht mehr funktioniert, und Leute kommen, dann auf die Bühne zu gehen und Geschichten zu erzählen. Das finde ich, oder also das finde ich, also ohne, ich glaube, ohne mich auszudrücken, also ich finde schon, das Leben ist ein Gestaltungsspielraum,
mhm,
und möchte gefüllt werden.
Ja.
Und nicht nur mit Leben, sondern eben auch mit Geschichten.
Andererseits bist du ja als jemand, der sich ausdrückt, der schreibt, der schauspielt, bist du ja darauf angewiesen, dass es Leute gibt, die sich das danach anhören und ansehen, was du machst. Das ist ja immer
vielleicht.
So, es gibt ja immer zwei Seiten dieser Medaille. Ich schaue mir das auf jeden Fall sehr gerne an, was du machst, und bin und freue mich, mit an Bord zu sein.
Aber es ist, weißt du, was ich auch, ich arbeite ja gerade mit Jugendlichen zusammen in so einem Langzeitprojekt, und beschäftige mich, also mit Pubertierenden, ja, und
ja,
beschäftige mich so viel auch mit der Pubertät und was dann im Gehirn eines Jugendlichen passiert. Und da habe ich gerade gelesen, dass es bei Pubertierenden ist ja ganz viel immer peinlich.
Mhm.
Also selbst wenn die auf dem Klo sitzen oder so, ganz allein, also hoffentlich, sind ihnen ja Dinge, auch da ist es ihnen irgendwie peinlich. Ja?
Mhm.
Und es liegt daran, weil Jugendliche oder Pubertierende wohl das Gefühl haben, als wären sie auf der Bühne und würden immer beobachtet werden.
Ja.
Und das hört dann irgendwann auf. Und ich habe dann, als ich das gelesen habe, habe ich dann gedacht, ach du Scheiße, wahrscheinlich hat es bei mir nie aufgehört. Dass ich immer das Gefühl habe, ich bin auf irgendeiner Bühne und werde beobachtet.
Ja.
Und vielleicht ist deswegen auch dieser Druck da, immer irgendwie was zu produzieren oder darzustellen.
Naja, gut, wenn man es so betrachtet, ist das bei mir auch so. Aber man könnte dann ja unterscheiden zwischen, ich produziere etwas für die ganz große Masse, fürs Fernsehen, ich produziere etwas, was dann in Buchform irgendwann erscheint, oder ich drücke mich für mich selber und beziehungsweise meinen engeren Kreis kreativ aus. Du hast ja irgendwann mal diese Frage aufgemacht, ob man als Künstler beispielsweise arbeitet oder ob man Künstler ist. So. Und, und ich würde insofern sagen, ich arbeite nicht als Künstler, sondern bin es. Also das sich kreativ ausdrücken, in welcher Form auch immer, das ist ganz klar meine Natur. So. Und das zeigt sich auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Aber die Frage ist halt, muss es für den Rest meines Lebens da auch diese finanzielle Komponente geben? Und muss es für den Rest meines Lebens auf einer großen Bühne stattfinden? Also ich entertaine auch meine Frau sehr gerne. Ich entertaine meinen Sohn auch sehr gerne mit dem Quatsch, der mir so in den Kopf kommt. Und das wird mit Sicherheit niemals aufhören. Das ist völlig klar.
Mhm.
Ja.
Bist du denn viel gestresst? Also leidest du unter Stress?
Ja, wirklich. Ja. Ich denke manchmal, um mal so eine Computerspielanalogie heranzuziehen, es gibt Menschen, die haben einen längeren Energiebalken von Natur aus, und welche, die haben einen etwas kürzeren. Und bei mir ist es ganz klar der kürzere. Das heißt, ich bin wahrscheinlich auch schneller gestresst als andere und fühle mich schneller überfordert als andere. Ja, also das heißt, Deadlines beispielsweise stressen mich enorm. Aber das habe ich ja gerade auch schon mal angerissen. Also das sind so die Dinge, die ich, als ich vom Leben als Künstler irgendwann mal fantasiert habe, mir gar nicht so richtig vor Augen geführt habe. Dass es auch ganz viele Seiten dieses Berufs gibt, die halt nicht mit Spiel und Spaß und Kreativität zu tun haben. Und das macht mir doch oft sehr zu schaffen. Insofern würde ich sagen, seitdem ich bei der Versicherung aufgehört habe und jetzt das mache, ist das Maß an Stress in meinem Leben nicht unbedingt weniger geworden, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Nichtsdestotrotz würde ich es aber nicht rückgängig machen wollen.
Ja. Ich weiß nicht, ich habe gerade drüber nachgedacht, während du sprachst, weil ich stress, glaube ich, auch seit ich denken kann, meinen Körper, ne? Also indem ich zum Beispiel, ernähre mich okay, glaube ich, aber ich war Kettenraucher, als ich 14 war. Ich habe dann Als wir unser erstes Kind bekommen haben, habe ich aufgehört. Das ist jetzt schon 20 Jahre her. Aber da habe ich natürlich den Körper extrem gestresst, weil ich auch viel geraucht habe. Man nannte mich den Hochofen in der Schule.
Oh Gott.
Und natürlich auch immer schön Weinchen und Bierchen und so irgendwie getrunken, seit ich 14 bin oder 15.
Ja.
Und ich habe schon auch meinen Körper gestresst.
Mhm.
Und ich weiß nicht, warum, ob das auch wie so dazugehört. Und bei der Arbeit ist es ähnlich, dass ich schon auch das Gefühl habe, ich brauche immer Momentum. Ich muss, es braucht eine enorme Anstrengung, den Zug, wenn er steht, anzuschieben. Aber ich muss immer das Gefühl haben, es läuft irgendwas. Also die Dinge sind am Laufen. Ich versuche auch immer, im Text schreibe ich dann auch irgendwie, ich komme mir vor wie so ein Jongleur auf Koks, dass ich immer irgendwie versuche, 3-4 Bälle auf einmal in der Luft zu halten. Nie nur ein Projekt, sondern gleich 3-4 Sachen auf einmal. Vor lauter Angst, der Zug der Kreativität oder der Zug des Gesehenwerdens könnte ins Stocken geraten oder stehen bleiben. Und ich kann mich erinnern, dass ich das eigentlich als Kind schon hatte. Es fing damit an, dass ich meinen Eltern gefallen wollte und ich habe gemerkt, ich bekomme mehr Aufmerksamkeit von meinem Vater, wenn ich irgendwie Otto nachmache oder wenn ich irgendwie Witze erzähle und schon immer das Gefühl gehabt, ich muss mich vergrößern, ich muss mehr machen, als es, dass ich bin, um wahrgenommen zu werden. Und ich glaube, das ist eigentlich der Ursprung des sich unter Stress Setzens, weil man auch nicht darauf vertraut, genug zu sein.
Mhm.
Und das ist das, was, glaube ich, jetzt in der heutigen Erziehung, die wir jetzt vielleicht nicht mehr mit dem Grundsatz erzogen werden, Liebe durch Leistung.
Ja.
Also, dass wir jetzt vielleicht auch mehr auf unsere Kinder gucken und ihnen das Gefühl geben, du bist genug, so wie du bist. Du musst nicht noch mehr tun. Du bist toll, wie du bist.
Ja.
Und ihnen den Stress eben nicht auszusetzen unter dem, also der mich schon komplett prägt und der in meiner DNA ist. Also auch so ein ordentlicher, Burnout ist ja auch in meiner Welt eine gewisse Auszeichnung. Ja? Also es ist ja, also schrecklicherweise ist ja dann, wo man sagt, oh, du arbeitest zu viel, pass auf dich auf. So, den zweiten Satz vergisst man und denkt, aha, der andere sieht, man arbeitet viel. Man ist was wert. Und ich habe schon vermittelt bekommen in meiner Jugend, dass man was, also so, ich bin in Süddeutschland aufgewachsen, so schaffe Häusle bauen, dass das schon extrem wichtig ist und dass man erst ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft ist, wenn man etwas geschaffen hat, eine bestimmte Position erreicht hat, was Sichtbares kreiert hat.
Mhm.
Und das ist schon der Ursprung, also hat der Stress schon begonnen eigentlich, ne? Sich zu festzusetzen im System.
Okay. Ja, krass. Also das würde ich jetzt bei mir in dieser Ausprägung nicht sehen. Ich weiß, dass meine Mutter einen sehr kritischen Blick auf so Selbstständigkeit hat. Also für sie ist das so quasi finanzieller Selbstmord, sich in sowas zu begeben. Sie hat immer sehr darauf gepocht, ne, lieber in ein Angestelltenverhältnis zu gehen, da weiß man, was man hat, man ist nicht womöglich übermorgen pleite. Und das ist mir sicherlich schon ein Anliegen, ihr das zu beweisen, dass das auch auf diese Art und Weise funktionieren kann mit diesem Halodri-Leben. Außerdem fände ich es auch ganz schlimm, wenn ich irgendwie in derartige finanzielle Untiefen geraten würde, dass das auch ein Problem für andere Leute wird, also für meine Familie und so weiter. Aber das ist mehr so, das ist aber weniger ein Statusdenken. Also ich habe weniger das Gefühl, dass ich in den Augen von jemand anderem irgendwer sein müsse, sondern es reicht mir dann schon aus, anderen zu demonstrieren, dass es so klappt und dass es auch so für eine ganze Weile weitergehen kann. Und das wäre mir auch wichtig. Also ich habe gar nicht so, auch jetzt auf meine persönliche Arbeit als Künstler bezogen, habe ich jetzt gar nicht unbedingt die Vorstellung, dass es immer größer und noch erfolgreicher werden muss. Und weiß ich nicht, dass dann irgendwann ich einen Roman schreibe, der ein Bestseller wird und dann irgendwann, weiß ich nicht, eine Verfilmung noch kommt oder was auch immer, was man sich alles noch so ausmalen könnte. Sondern ich würde mich sehr freuen, wenn es auf dem Level, auf dem ich jetzt gerade bin, einfach bis zu meiner Rente weitergehen könnte.
Oh, da musst du aber echt vorsichtig sein mit sowas.
Okay, inwiefern?
Ach, Gesetz der Anziehung. The Secret.
daran glaube ich gar nicht.
Das ist für mich total esoterik. Das ist komplett esoterik.
Nein! Doch, ist
nein!
Das.
Du wirst mich
darf ich kurz?
Ich bin kein Esoteriker, überhaupt nicht. Aber okay. Wenn ich an was glaube, dann ist es das Gesetz der Anziehung.
Ja, okay. Da werden wir nicht auf den grünen Zweig kommen. Für mich das.
Wir haben ja noch gar nicht angefangen zu argumentieren.
Ich kenne die Argumente aber alle bereits. Sorry.
Nein, aber entschuldige, wenn du sagst, du sitzt an irgendeiner Kasse, hast einen ehrenwerten Beruf als Verkäuferin oder Kassiererin. Und du sitzt an der Kasse und sagst, Millionärin will ich nicht werden. Nee, brauche ich nicht. Will ich nicht. Nee, ich bin zufrieden hier mit meinem Job hier an der Kasse. Super. Natürlich wird diese Frau oder dieser Mann nicht am nächsten Tag als Millionär aufwachen. Auch nicht in einem Jahr, auch nicht in 10 Jahren.
Ja, aber weil 99...
Weil sie sich die Möglichkeiten dazu verbaut und gar kein Interesse hat. Wenn du sagst, du möchtest gar keinen Roman schreiben, der ein Bestseller wird, sondern du willst so zufrieden sein mit dem, was du da machst und möchtest dir diesen Status erhalten, dann beschneidest du dich selber in der Möglichkeit, dass dich irgendwas da überrascht.
Also
positiv. Oder sich verändert.
Mir tut es gerade ein bisschen leid, unser leichtherziges Geplänkel, was wir bis zu diesem Zeitpunkt hatten. Aber ich finde dieses Denken hochproblematisch. Tut mir leid, hochproblematisch. Weil, du hast gerade The Secret erwähnt, ne? Weil da ganz viel Victim Blaming drin steckt. Also das heißt, ne, jemand, der wirklich an diese Philosophie glaubt, an das Gesetz der Anziehung, geht womöglich auch irgendwann davon aus, dass Menschen, die Schicksalsschläge erleiden, dass Menschen, die schwer krank werden, dass die quasi dieses Schicksal, was sie dort haben, für sich selber manifestiert haben und auf eine gewisse Art selber daran schuld sind, dass es sich dahin entwickelt hat.
Ja, was soll ich dazu sagen? Okay, zwei Beispiele. Ein Beispiel, also natürlich mag ich das nicht behaupten. Ich will das nicht behaupten.
Mhm.
Aber ich kenne jemanden in meinem persönlichen Umfeld, familiär, der nie seine Emotionen hat freien Lauf, also nie seinen Emotionen Raum gegeben hat, sondern immer alles weggedrückt hat. Als die Mutter starb, keine Trauer, weggedrückt. Als der Bruder starb, also ist schon eine ältere Person, alles weggedrückt, ja, keine Emotionen zeigen, es muss weitergehen.
Mhm.
Nach jedem Schicksalsschlag hat er ein Dreivierteljahr später Krebs bekommen.
Mhm.
Ich glaube schon, dass es da vielleicht nicht medizinisch beweisbar, aber es gibt, glaube ich, schon einen Zusammenhang. Und ich weiß auch, dass wenn du dich mit deinen Emotionen auseinandersetzt und eine Psychoanalyse machst oder eine Psychotherapie machst, dass das deinem Körper und dir gut tut und besser tut, als auch deinem System besser tut, wenn du deine Probleme nicht bearbeitest, sondern immer irgendwie schichtest.
Ja gut, aber du sagst ja gerade was ganz anderes als das, was The Secret aussagt.
Nee, also The Secret ist, dass du sagst irgendwie, also ich ja, was sagt denn The Secret aus? Was
The Secret, oder es gibt ja viele Bücher, die auf dieser Schiene unterwegs sind, sagt ja letzten Endes, dass man, oder es gab zum Beispiel auch mal Bestellungen beim Universum beispielsweise, das war so ein deutsches Buch, was sehr populär war, sagt ja letzten Endes, dass man positive Entwicklungen, sowohl positive als auch negative Entwicklungen im eigenen Leben manifestieren kann, indem man sie sich... indem man sie sich im Vorhinein ausmalt, vorstellt und sozusagen damit quasi zu so einer Art Magnet wird für diese...
Absolut.
Das ist hochproblematisch,
glaube ich, voll.
Und ich finde,
wieso ist das problematisch?
Erkläre ich
also
dir. Erstens Victim Blaming. So. Zweitens ist das eine stark individualistische Sichtweise auf die Welt, die komplett leugnet, dass Menschen in sozialen Zusammenhängen existieren. Und dass manche Menschen bessere Karten im Leben bekommen haben als andere. Und dass manche Menschen bessere Chancen haben, es im Leben zu schaffen als andere. Ich will mal kurz auf dein Argument der Kassiererin zurück. Ob die Kassiererin jeden Tag vor ihrem Vision Board steht und für sich manifestiert, dass sie Millionärin wird oder nicht, macht bei jemandem, der schlechte Karten im Leben hat und der in nicht so vorteilhafte soziale Zusammenhänge geboren wurde, gar keinen Unterschied. Das würde man vielleicht in der Statistik in kleinen Ausschlägen merken, aber nichts in irgendeiner Weise, dass es wirklich eine relevante Größe darstellt. Und
das sehe ich überhaupt nicht so. Das sehe ich wirklich gar nicht so. Bei mir, in meiner, also ich komme aus einer Familie, einer Arbeiterfamilie. Meine Mutter war teilweise obdachlos, als sie aus Spanien geflohen ist. Mein Vater hat mit 14 seinen Vater verloren, musste die Familie ernähren. Ich bin mit den Grundsätzen aufgezogen, du wirst Arbeiter, du wirst definitiv nicht selbstständig. Mhm. Meine Schwester sollte auch irgendwie Krankenschwester oder Polizistin werden am besten. Wir sollten ins Arbeitsverhältnis gehen und wir sollten einen sicheren Job haben. Als ich gesagt habe, ich möchte Künstler und Schauspieler werden, ist für meine Eltern, die mich immer unterstützt haben, aber erstmal eine Welt zusammengebrochen. Seitdem tue ich nichts anderes, als meinen Eltern auch heute noch zu beweisen, dass es der richtige Weg gegangen ist. Und ich wollte das und ich habe mir das gewünscht, aber ich hatte keinen einzigen Künstler in der Familie. Ich habe kein Vorbild gehabt, ich habe keinen Mentor gehabt, sondern ich habe mir das erarbeitet, weil das mein Traum war und meine Vorstellung von mir selbst, ein erfolgreicher Schauspieler zu werden. Und ja, geschafft. Und das habe ich nur, weil ich eben dieses Vision Board hatte. Und wenn die Kassiererin sagt, sie möchte, also ist jetzt wirklich vielleicht ein blödes materialistisches Beispiel, ne, aber sie möchte irgendwie Millionärin werden, dann wird sie irgendwann mal auf den Trichter kommen, dass den Job, den sie hat, das wahrscheinlich nicht machen wird. Und dann wird sie sich was anderes ausdenken, weil dann, wenn sie das wirklich will und sie sich das vorstellt, dann wird sie sich selbst den Weg bahnen dazu. Ein anderes Beispiel nochmal zu den Krankheiten. Ich bin ja Hypochonder, das habe ich ja auch schon gesagt. Und ich weiß auch, dass das gefährlich ist, Hypochonder zu sein. Weil ich glaube schon, dass du dann, wenn du sagst, oh, also ich kann dir zum Beispiel ein Beispiel nehmen, ich hasse es zu singen. Und als ich auf der Schauspielschule war, hatte ich 4 Jahre lang Gesangsunterricht. Und jedes halbe Jahr hatten wir eine Gesangsvorstellung. Wir mussten also dann so eine Prüfung. Und ich wusste, ich komme nur drum rum, wenn ich krank bin. Ich hatte bei jeder einzelnen Prüfung beim Vorsingen entweder eine Seitenstrangangina oder eine Kehlkopfentzündung. Mhm. Die habe ich mir, weil ich nicht wollte. Und mein Körper hat mir dann gedient, hat gemeint, na gut, dann wirst du halt krank. Und ich wurde auf Punkt krank. Mhm. Als ich am Staatstheater engagiert war in München, ich hatte immer wahnsinnig Angst, dass meine Stimme nicht funktioniert, dass ich krank werde und ich auf der Bühne stehe und dann nicht sprechen kann. Ich sag dir, von 50 Vorstellungen habe ich bestimmt 30 krank gespielt, weil die Angst, die ich davor hatte, krank zu werden, meinem Körper gesagt, irgendwie den Befehl gegeben hat, krank zu werden. Mhm. Seit ich drehe und nicht mehr Theater spiele, ich glaube, ich habe mal von, weiß nicht wie viel 1000 Drehtagen ich schon hatte, ich habe einen Tag ausfallen lassen, weil es nicht ging. Ich war aber sonst, bin ich nie krank. Mhm. Ja, und das ist, die Psyche hat schon einen Wahnsinnseinfluss auf dein System.
Ja, das habe ich auch nicht.
Was du auch anziehst an Möglichkeiten.
Das habe ich nicht behauptet. Ich habe nicht behauptet, dass die Psyche keinen großen Einfluss aufs System hat. Ich habe nur behauptet, oder ich sage, dass man keine Bestellungen beim Universum tätigen kann.
Naja, das Universum ist ja nur, du bestellst es ja dann sozusagen bei dir selbst.
Mhm.
Und auch was die, und da sind wir bei Plan B, das ist eigentlich ein anderes Thema, was wir noch haben.
Ja.
Aber auch wenn du sagst, gewisse Menschen weniger die Möglichkeiten in die Wiege gelegt bekommen als andere, die privilegierter sind. Das stimmt. Natürlich ist die Ausgangslage für den einen oder anderen schwerer als für den anderen. Aber am Schluss glaube ich, dass der Wille und der Wunsch und der Gedanke an etwas, nenn es Bestellung ans Universum, nenn es Bestellung an dich selbst. Aber ich glaube, dass ich schon eine gewisse Ausstrahlung, dass ich was ausstrahle, was andere sehen und was andere spüren. Und dann klappen Dinge. Ich bin mir da sehr, sehr sicher. Also das bestätigt mein komplettes Berufsleben. Wenn ich daheim saß und auf einen Anruf gewartet habe nach einem Engagement, als junger Schauspieler, wochenlang, monatelang bin ich verzweifelt, weil keiner anruft und mich engagiert. Und in dem Moment, wenn ich gesagt habe, ach, leck mich am Arsch, komm, ich fahre jetzt, ich habe zwar keine Kohle, aber ich fahre jetzt mit dem Auto los und fahre ein paar Tage in Urlaub. Ich konnte wetten, dass in dem Moment meine Agentin angerufen hat und gesagt hat, du hast einen Job.
Mhm.
Weil ich aufgehört habe, das unbedingt zu wollen, sondern einfach losgelassen habe. Und ich glaube, dass man, das klingt jetzt wirklich bescheuert und ich, wie gesagt, ich bin kein esoterischer Typ, aber das ist halt meine Erfahrung, dass in dem Moment, wenn du Dinge loslässt oder wenn du irgendwie gut damit umgehst, dass sie dann eher passieren, als wenn du festkrallst oder wenn du dich festmachst oder so, ja. Und ich bin mir ganz sicher, dass man den Großteil seines Schicksals selber in der Hand hat. selber in der Hand hat.
Ein konservativer Glaubensgrundsatz ist, dass man dass wir in der besten aller möglichen Welten leben, weil jeder letzten Endes das kriegt, was er verdient. Aufgrund seiner, weil letzten Endes Misserfolg oder Erfolg im Leben letzten Endes auf persönliche Bemühungen zurückgeht und den Glauben an sich selbst und was auch immer. Würdest du das so für dich unterstreichen, dass wir in der besten aller möglichen Welten leben?
Also das würde ich jetzt sicherlich nicht global sehen, ne? Also, weil das ist, stimmt bestimmt nicht, dass wenn du jetzt im Gazastreifen lebst, dass du, glaube ich, in der besten möglichen Welt lebst. Aber ich für mein Leben habe natürlich dieses, du bestimmt auch, dieses unfassbare Privileg. Und ich glaube schon, dass wir in der besten aller möglichen Welten leben, ja.
Ja, wir persönlich, wir als Individuen.
Wir persönlich.
Okay, ja, das ist schön, dass du das Thema Privileg aufbringst. Nämlich darauf wollte ich letzten Endes hinaus. Privileg ist etwas, was einem gegeben ist im eigenen Leben, ohne dass man selber darauf Einfluss hatte. Also das heißt beispielsweise, dass man ein Mann ist, dass man weiß ist, was auch immer. Das kann ein Privileg sein, was einem bessere Chancen im Leben verschafft. Auch wenn ich damit nicht sagen will, du bist auch in anderer Hinsicht bist du natürlich nicht privilegiert gewesen. Es gibt ja verschiedene Arten von Privilegien. Gut, let's agree to disagree. Ich würde mal vielleicht darum bitten, dass uns ZuhörerInnen, dass die uns vielleicht mal schreiben, was sie davon halten. Also, dass man vielleicht dann, dass wir vielleicht in einer der späteren Folgen nochmal darauf eingehen können.
Wir sind jetzt natürlich auch völlig vom Thema, ne? Wir sind jetzt waren beim Stress und jetzt haben wir uns gegenseitig eigentlich mit diesen Argumenten gestresst.
Ja, gut, aber
ich habe auch noch nicht wirklich auf mich stresst jetzt eher, dass ich nicht wirklich auf den Punkt gekommen bin, dich zu überzeugen, beziehungsweise selber gemerkt habe, wie ich so immer ein bisschen von meinem roten Faden, den ich da selber gezogen habe, so ein bisschen abgekommen bin. Aber es ist ein total spannendes Thema.
Ich finde es aber auch wichtig. Ich meine, du hast das Thema ja aufgemacht und ich sage meine Meinung dazu. Also es ist jetzt auch nichts, was ich mir jetzt, also das darauf musst du jetzt einfach vertrauen, dass das nichts ist, was ich mir jetzt einfach so aus dem Hintern gezogen habe, sondern dass das Themen sind, die tatsächlich auch sehr viel mit mir machen und wo ich mich auch schon sehr eingehend mit beschäftigt habe.
Aber das finde ich finde es total spannend, weil das motiviert mich auch, dich noch weiter kennenzulernen und mit dir immer noch weiter über dieses Thema zu sprechen, weil mir fallen jetzt gerade so viele Punkte ein und verschiedene Themengebieten, wo das Gesetz der Anziehung super wichtig ist, auch bei Geld im Übrigen ist Gesetz der Anziehung elementar.
Okay.
Aber auch bei natürlich bei Gesundheit, bei Lebensführung, auf der Suche nach dem Glück. Mhm. Ist Glück nur eine Entscheidung oder ist Glück irgendwie ein Resultat von den äußeren Umständen? Und inwiefern kann ich Glück beeinflussen, wenn ich sage, ich möchte, ich will glücklich sein?
Mhm.
Wie kann ich dann mich weiter auf den richtigen Pfad bringen, dass ich wirklich glücklich bin? Oder bin ich es eh schon und muss es nur irgendwie freischaufeln mit dem richtigen Glaubenssatz?
Also
das finde ich wirklich ein interessantes Thema.
Schreibt uns gerne, was ihr dazu denkt. Ich glaube, die Leute schreiben uns am besten über Instagram an, denke ich mal. Und zum Beispiel unter meinem
Keine
Account, Krieg und Freitag, unter deinem Account. Ich glaube, du hast einfach Oliver Nuck auch bei Instagram, glaube ich, oder?
Genau.
Okay.
Mhm. Aber der mit dem blauen Haken, weil es gibt immer so komische Scammer und Menschen, die einem falschen Oliver Nuck Geld überweisen.
Das hat er so für sich manifestiert. Genau, macht das, schreibt uns gerne und in einer der späteren Folgen werden wir nochmal darauf eingehen. Ich finde es ja ganz spannend. Ich könnte mir vorstellen, dass es da sowohl Leute gibt, die eher das von aus meiner Sicht betrachten, Leute, die es aus deiner Sicht betrachten. Gebt uns einfach mal Input, würde mich mal interessieren. Genau.
Was machen wir jetzt mit dieser halben Folge? Eigentlich sind es zwei verschiedene Themen.
Ah, nee, das siehst du immer ein bisschen zu streng. Ich würde sagen, also erst einmal sind wir erstaunlich lange bei unserem Hauptthema geblieben. Also ich habe geguckt auf die Zeit, wir sind erst so ab, also wenn man jetzt die Rohdaten hier sieht, sind wir erst ab Minute 45 auf dieses Seitenthema gekommen. Und ich finde, wir haben ansonsten das, was man in so einer Podcast-Folge sagen kann, eigentlich gesagt zum Thema Stress. Was ich dich noch fragen wollte, also ich selber bin ja, Ich nenne mich gerne Faulpelz. Ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen Augenzwinker. Ich meine, letzten Endes liefere ich ja trotzdem dann am Ende meine Arbeit und meine Ergebnisse ab. Aber ich sehe mich manchmal vielleicht zu Unrecht so. Mein nächstes Reglerbuch wird heißen, wo kein Wille ist, ist auch eine Couch. Da liegt mein alter Ego, also meine Strichfigur, vorne auf einer Couch und denkt sich, nur noch 5 Stunden rumliegen, dann ist es Zeit fürs Bett. Wir haben jetzt gerade festgestellt, du selber bist sehr, sehr arbeitsintensiv unterwegs mit 14 Stunden am Tag. Aber es gibt ja Menschen, die haben so einen etwas anderen Lebensstil. Die sind so ein bisschen gechillt, die hängen mehr rum, die lassen den lieben Gott einen guten Mann sein und sind vielleicht ein bisschen fauler. Blickst du auf solche Menschen mit Neid oder blickst du eher so ein bisschen auf die herab?
Nee, also auf jemanden nicht. Ich blicke, also ich hoffe, dass ich auf niemanden herabblicke. Aber es ist, wenn das Ding ist ja immer am Schluss, ich bin immer dann neidisch, wenn ich Leute um mich herum habe, die glücklich sind. Also warum macht man denn sich den Stress? Den Stress macht man, also wenn man jetzt mal vom Finanziellen absieht, aber wenn das abgeklärt ist, dann könnte man ja aufhören, aber ich mache ja weiter. Und der Grund dafür ist natürlich schon irgendwie eine Form von Zufriedenheit finden wollen. Also Glück ist für mich lang anhaltende Zufriedenheit. Und das ist ja das Ziel. Und wenn ich Leute um mich herum habe, die mit viel, viel weniger glücklich sind, das sind dann die Menschen, wenn sie dann noch weiblich sind, in die ich mich verliebe. Also das ist tatsächlich was ich verliebe mich in Menschen, ja, die auf einer menschlichen Ebene für mich Vorbilder sind, die ich bewundere.
Ja.
Darin verliebe ich mich. Ich verliebe mich nie in Menschen, die so sind wie ich. Also es gibt es ja auch, dass man jemanden trifft, der einen so spiegelt und man sich dann sozusagen sehr leidenschaftlich in sein eigenes Spiegelbild verliebt. Und das sind meistens sehr vulkanöse Begegnungen, wo es mega abgeht, bis man dann mit seinen eigenen Defiziten konfrontiert wird und es dann auch genauso schnell wieder auseinandergeht. Aber ich habe mich in meinen 2 Langzeitbeziehungen in Menschen verliebt, die extremst anders sind als ich. Und ich es deswegen so spannend fand.
Okay.
Und interessant und toll und auch ein Faszinosum, was man irgendwie entschlüsseln will. Und das hat dann irgendwie mehr als ein Jahrzehnt nicht geklappt und hat dann aber ein aneinander, also zumindest von meiner Seite aus, war das bestimmt was mich sehr an diese Menschen gekettet hat, dass ich das toll fand, dass dieser Mensch so anders funktioniert und faszinierend und ja, liebenswert auch.
Schön, sehr schön. Das, finde ich, ist ein gutes Schlusswort für unser Thema. Ich hatte mir noch eine weitere Kategorie überlegt, und zwar den Rausschmeißer. Es gibt so Instagram-Accounts, die sich darauf spezialisiert haben, den Leuten Tipps zu geben, was sie machen könnten, statt zu doomscrollen. Das kann, denke ich mal, das kann man ziemlich weit fassen. Man kann einen Lifehack beispielsweise empfehlen oder vielleicht auch irgendwie ein Kulturprodukt, einen Film, ein Buch. Ich kann den neuen Pixar-Film Elio sehr empfehlen, den ich mit meinem Sohn zusammengeschaut habe. Da hat Pixar mal wieder was Neues versucht, hat gedacht, okay, wir machen diesmal vielleicht nicht ein Sequel, sondern mal irgendwas komplett Neues und sind natürlich prompt an den Kinokassen damit gescheitert. Die Kritiken waren auch so ein bisschen verhalten, würde ich sagen. Deswegen bin ich etwas skeptisch reingegangen und war begeistert. Es geht um einen kleinen Jungen, der mal so ganz grob gesagt von Außerirdischen entführt wird. Und der Film hat mich in vielerlei Hinsicht begeistert, unter anderem deswegen, weil die Außerirdischen so unfassbar toll designt sind. Also wenn man irgendwie das Gefühl hat, alles an Außerirdischen schon gesehen zu haben, die kleinen grünen Männchen sehen in unserer Fantasie ja doch immer ungefähr gleich aus. In diesem Fall nicht. In diesem Fall sind das wirklich ganz, ganz fantasievolle, sehr unterschiedliche Wesen, die fast schon so ein bisschen wie abstrakte Kunstwerke aussehen. Und das in so einem mainstreamigen Animationsfilm Fand ich ganz toll. Also auch Leute, die wie ich zeichnen, aber auch alle anderen sind da sicherlich oder sind da vielleicht auch so begeistert wie ich. Deswegen Elio gibt es jetzt schon mittlerweile auf Disney Plus.
Sehr gut. Und ich würde ja jetzt meiner Haltung irgendwie widersprechen. Und wie gesagt, ich bin auch nicht vorbereitet auf die Frage.
Ja.
Wenn ich jetzt nicht einfach unser Projekt vorschlagen würde. Also wie gesagt, unser gemeinsames Buch Besser wird's nicht ist ja vorbestellbar überall. Aber auch die nächsten Veranstaltungen, da kann man ja auch kurz mal Werbung machen, für die es noch Karten gibt, soweit ich das überblicken kann. Fnuck denkt laut und liest was vor. Am 11.12. in Konstanz im Stadttheater. Das wird für mich ein sehr wichtiger Abend, weil das ist die Bühne, wo ich zum ersten Mal, also die erste professionelle Bühne, auf der ich jemals stand als 16-Jähriger, glaube ich. Und jetzt darf ich da zum ersten Mal alleine im großen Haus spielen und möchte natürlich, dass es voll wird. 11.12., 22.12. im Lustspielhaus. Ebenso ein ehrwürdiges Haus, das ich zum ersten Mal betreten darf. 14.01. in Karlsruhe im Tollhaus, 15.01. in Pforzheim im Kulturhaus Osterfeld und 16.01. in Markdorf im Theaterstadel. Und dann spielen wir unsere gemeinsame Premiere, wo wir noch nicht so richtig wissen, was da passieren wird, am 29.01. in der Pasinger Fabrik und feiern dabei noch meinen 50. Geburtstag.
Auf jeden Fall. Da muss ich mich noch ein bisschen schlau machen, was ich dir da schenken kann.
Was du mir schenkst?
Genau.
Oh ja, vielleicht mache ich mal eine Liste.
Mach mal einen Wunschzettel, genau.
Nee, geil ist ja auch diese Leute, das fand ich immer ja auch sehr krass irgendwie, wenn man so bei Hochzeiten eingeladen ist, wo es dann so einen Tisch, so einen Geschenketisch gibt in irgendwie einem super teuren, keine Ahnung, man hat so einen Geschenketisch bei KDW. Mhm. Kennst du das? Wo dann das Brautpaar oder so sich die super teuren Sachen beim KDW aussucht.
Sowas gibt es auch dann, in den Spielzeugläden für Kinder.
Ja, genau. Ja, ja, krass. Vielleicht mache ich das jetzt auch mal. Ein Geschenketisch bei, keine Ahnung.
KDW.
Mal überlegen.
Ja. Ruinier mich.
Nee, nein, ich will ja nichts. Ich bin ja in dem, ich lebe ja im Minimalismus eigentlich.
Ja, ist auch wieder wahr.
Ich bin immer total überfordert, wenn ich irgendwas geschenkt bekomme, was ich irgendwo hinstellen muss, weil ich das eigentlich nicht so mag.
Okay. Ich werde nochmal in mich gehen.
So.
Genau.
Aber du gibst mir natürlich, erstens hast du mir schon ganz viele tolle Cartoons geschenkt für dieses Buch. Und es wird bestimmt ein großes Geschenk, wenn wir zusammen auf der Bühne stehen. Mal gucken.
Nicht nur für dich, sondern hoffentlich für alle.
So.
Genau. Na gut, das war's von unserer Seite aus. Falls du jetzt nicht noch irgendwas zu sagen hast.
Nö. Okay. Dann lass dich nicht stressen und bis zum nächsten Mal.
Auch nicht. Okay, tschüss. Tschüss.